Sofra, das ist für mich der Sommerhit des Jahres. Das Kochbuch, das in deinem Kochbuchregal nicht fehlen sollte, wenn du dich gerne mit viel Gemüse ernährst, wenn du nichts gegen vegane Rezepte hast, die du aber sehr einfach vegetarisch umgestalten kannst und wenn du Lust hast, durch die Küchentür hinein in Yeldas Kindheit zu spickeln und dort in die Töpfe zu lukern und zu probieren und zu sehen, womit sie groß geworden ist, was sie inspiriert hat und was sie aus dieser Inspiration macht. Im Gespräch mit mir verrät sie noch mehr zu Sofra, die neue türkische Gemüseküche. Willkommen, Yelda Yilmaz. Ich freue mich total. Du bist meine zweite Gästin, die zum zweiten Mal im Podcast ist. Es ist ein wunderschönes Wiedersehen. Hallo.
Hallo. Schön, dich zu sehen. Wer ist denn der andere Gast?
Die Elisabeth Patrikiu war vor kurzem zum zweiten Mal da, aber die schreibt ja auch so fürchterlich viele Bücher und die sind immer alle toll. Insofern hat sich das sehr gut ergeben, sie nochmal einzuladen. Und was ganz witzig ist, das schlägt die Brücke, denn Elli hat auch gerade ja ein sehr persönliches Kochbuch rausgebracht mit Rezepten aus ihrer Kindheit, aus dem griechischen Dorf, wo sie ihre Sommer verbracht hat und immer noch verbringt. Und du entführst uns in die türkische Gemüseküche mit deinem wunderschönen Buch Sofra.
Ja, genau. Richtig. Ja, und in der türkischen Küche gibt es ja natürlich auch viele griechische Einflüsse und andersrum, ne? Also die türkische Gemüseküche, also die Küche, die ich so kenne aus meiner Kindheit und die von Hause aus schon so pflanzlich, vegan, vegetarisch ist, die ich jetzt genau in einem System habe. Sofra.
Du warst Sofra, richtig, so rum. So spricht man es aus. In Folge 21 warst du zu Gast und die kann man natürlich auch sehr gerne nachhören, die Folge. Da haben wir mehr über dein Leben als Fotografin gesprochen.
Ja.
Da war dieses Buch noch ein Wunschgedanke, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Das ist jetzt ein Jahr her, beziehungsweise es war schon im Anleiern sozusagen, wie man so schön sagt. Aber es war noch nicht Realität. Jetzt ist es da. Wie fühlt sich's an, jetzt mal als Autorin auf einem Buch vorne drauf zu stehen?
Ja, total verrückt. Also es ist ja, ich muss ein bisschen ausholen, weil es gibt ja schon ein Buch, wo mein Name draufsteht. Aber das ist irgendwie so lange her und das ist jetzt, es ist auch quasi nicht mein Buch in dem Sinne. Also es ist natürlich mein Buch, aber es sind Rezepte, die man so ein bisschen aus Istanbul kennt. Also sehr, sehr bezogen auf die Stadt. Auch tolles Buch, habe ich gerne gemacht. Aber mit diesem Buch identifiziere ich mich natürlich mehr. Und deswegen ist es so ein bisschen wie mein Baby. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Baby. Und dass da mein Name draufsteht und Leute, die das Buch kaufen, ist natürlich total schön. Fühlt sich total verrückt an. Und als eben, wie du gesagt hast, als wir darüber gesprochen haben oder beziehungsweise als ich das letzte Mal da war, da gab es das schon in Form eines Exposés. Es war aber noch so ein bisschen auf wackeligen Beinen, ob das Buch stattfinden wird oder nicht. Und jetzt, verrückt, wie schnell die Zeit umgegangen ist und jetzt ist es da. Ja, genau.
Cool. Vor allem ist es ja ein Herzensthema von dir, dass du damit transportierst. Du ernährst dich selbst pflanzlich und es ist ein veganes Buch. Und was ich aber so charmant finde an dem Buch ist, es kommt nicht so mit der Tür ins Haus. Also man stolpert nicht an ein veganes Buch ran sozusagen, sondern es steht so ganz dezent drauf, Gemüseküche. Und wenn man dann die Rezepte anschaut, dann sieht man, dass wirklich nirgendwo tierische Produkte in den Rezeptlisten sind. Aber so, dass wenn man jetzt damit fremdelt oder sagt, ich kann es jetzt gerade nicht ersetzen oder möchte es nicht ersetzen, dann kann man einfach ein tierisches Produkt benutzen. Dann ist es eine vegetarische Küche. Also Stichwort, ich habe zum Beispiel gestern noch schnell einen Kuchen gebacken.
Ja.
Gebacken in Anführungszeichen. Ich habe den Käsekuchen gemacht mit den Kirschwürfeln. Der steht jetzt schön bei mir im Kühlschrank, den werde ich nachher genießen. Und da ist es auch so, dass man entweder veganen Frischkäse und vegane Sahne nehmen kann, natürlich Agar-Agar und nicht Gelatine benutzt, sondern dass es eben auch mit Milchprodukten umzusetzen ist. Und das fand ich schon aufs erste Reinschauen so elegant gelöst. Ist es ein neuer Ansatz, um pflanzliche Küche zu vermitteln?
Ich weiß nicht, ob es ein neuer Ansatz ist. Es ist auf jeden Fall mein Ansatz, weil ich nicht finde, dass es diese Begrenzung braucht. Also weil eben, ne, ich habe jetzt, genau, das Buch ist natürlich vegan pflanzlich, aber wenn du das auch essen möchtest und aber eben keinen Soja-Joghurt da hast, warum solltest du es nicht auch mit Kuhmilch Joghurt machen? Also die Rezepte sind so, dass sie eben halt auch mit diesen tierischen Fondants funktionieren und generell gibt es auch keine anderen Alternativen, die ich ausgetauscht habe, bis auf das, wo ich einmal beim Lahmacun das Hack mit einem Sojagranulat herstelle. Und an anderer Stelle habe ich einfach wegen des Proteins nochmal Sojagranulat drin. Aber eben, ne, also warum, also das wird nicht besser oder besser oder schlechter schmecken, wenn du es jetzt zum Beispiel mit Kuhmilchsahne machst und ich habe es halt mit dem pflanzlichen Fondant gemacht. Es funktioniert beides total gut und ich persönlich mag es so lieber, weil es halt eben mehr öffnet und nicht schließt. Andersrum ist es so, dass es inzwischen gibt es natürlich total viele vegane Kochbücher und sehr viel Auswahl, aber das ist ja trotzdem noch in der Minderzahl von Leuten, die sich wirklich rein pflanzlich ernähren. Das heißt, wenn die jetzt ein veganes Buch kaufen, dann funktioniert das total gut. Das heißt, wenn sich jemand vegetarisch ernährt, kann er sich aber total viel aus diesem Buch, das Veganes, rausholen. Aber andersrum geht's ja nicht. Wenn ich das jemand, der sich vegan ernährt, kann sich ja nicht aus einem vegetarischen Buch sozusagen was rausnehmen, weil es ja veganisieren müsste. Und diesen Mehrschritt ist immer sehr schwierig, aber andersrum funktioniert es gut. Und deswegen wollte ich es einfach so auch machen und allen die Möglichkeit geben, diese meiner Meinung nach leckeren Rezepte nachkochen zu können. Und ich bin da auch nicht dogmatisch, weil, weißt du, wenn du Kuhmilchjoghurt isst, dann isst du das. Das ist deine Entscheidung. Das ist doch total okay. Und aber du kannst trotzdem mein Rezept kochen. Deswegen ist es meine Art. Aber ob es jetzt sozusagen so andere auch machen, das weiß ich natürlich nicht. Also es ist schon sehr zu in der Markt, also in der Kochbuchlandschaft. Es gibt halt vegetarische Bücher, es gibt vegane Bücher, aber es gibt eins, das sich so auch einfach auf die Zutaten, nämlich die Gemüse, also in meinem Fall ja Gemüse und Hülsenfrüchte in Hülle und Fülle fokussiert. Und genau, das ist jetzt so mein Anspruch gewesen und ich hoffe, es funktioniert. Also
ich glaube schon, weil ich, wie gesagt, ich fand es extrem charmant kommuniziert und ich glaube, Menschen, die zu dem Buch greifen, die finden ja grundsätzlich, die haben verschiedene Möglichkeiten, irgendwie einen Zugang zu finden. Erstens durch Länderküche, weil es türkische Rezepte sind. Zweitens, es klingt nach gesund, weil es steht Gemüseküche drauf. Und wenn dann drin steht, du kannst es übrigens auch vegan machen. Du brauchst ja eigentlich zum Beispiel nur ein einziges veganes Produkt. Oder du hast, oder bei vielen Sachen fällt es ja gar nicht auf, ja. Weil wenn es ein Gemüsegericht ist, dann ist es Olivenöl und es spielt ein tierisches Produkt überhaupt gar keine Rolle. Und es kommt so durch die Hintertür und dann hast du noch so einen Zusatznutzen und kannst es ausprobieren, wenn du es möchtest. Das fand ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz. Ich habe nochmal nachgeguckt. Man geht davon aus, dass nur 1,5-2% der Bevölkerung sich vegan ernähren. Ich glaube, von diesen 2% sind wiederum, glaube ich, das habe ich mal irgendwo gesehen, 90% Frauen. Es gibt ganz wenig Männer, die sich vegan ernähren. Das ist ganz interessant. Und was ich glaube aber, es gibt ganz viele Flexitarier, so hat es mal ein Freund von mir genannt. Menschen, die sagen, ach, es gibt was Leckeres Veganes, oder nehme ich gerne das. Oder es gibt was Vegetarisches, dann im Zweifel nehme ich immer die vegetarische Option. Also ich glaube, da gibt es viele, die einfach mit den Ernährungsarten sehr gerne spielen und viel ausprobieren möchten. Und wer das auch noch mit türkischer Küche machen möchte, der kann das ab jetzt mit deinem Buch tun. Sofra. Nein, Moment, man spricht es anders aus. Kannst du es nochmal aussprechen?
Sofra.
Sofra. Aber ist die Betonung am Ende und man macht ein Rollenbiss?
Ja, in türkischen Wörtern ist die Betonung oft am Ende. Sofra.
Sofra.
Sofra. Ja, Sofra. Bedeutet die gedeckte lange Tafel, also die gedeckte Tafel oder eine lange Tafel oder auf jeden Fall etwas, wo Leute zusammenkommen und wo es etwas zu essen und zu verspeisen gibt. Das bedeutet Sofra.
Das heißt, im idealen Fall habe ich eigentlich auch noch eine Familie oder Freunde, die sich mit mir an den Tisch setzen und deine Gerichte genießen.
Ja, genau, weil das bedeutet auf jeden Fall Essen für mich. Und das bedeutet Essen auch in der türkischen Kultur ganz viel. Egal, wie viel sozusagen auf dem Tisch ist oder nicht. Also selbst wenn man in Anführungsstrichen nur eine Suppe auf dem Tisch hat mit ein bisschen Brot, auch es geht darum, das sozusagen zu teilen, mit anderen zu essen. Und das ist einfach auch so meine Natur und deswegen passt so der Titel so ganz gut. Und es beschreibt auch den Inhalt des Buches. Also die ganzen Rezepte sind auch dafür gedacht, mit in Gesellschaft gegessen zu werden.
Ich habe bei dem Durchblättern auch festgestellt, wie wenig türkische Worte man so auch im täglichen Sprachgebrauch hat. Also ist mir persönlich jetzt aufgefallen. Es gibt ja andere Sprachen, das Italienische zum Beispiel, da hat man unglaublich viele Wörter, die man kennt, oder im Französischen. Mhm. Also wenn du ein französisches Kochbuch durchblätterst, dann verstehst du an den Worten eigentlich schon, was es ist. Und ich fand ganz interessant, du hast es immer dazu geschrieben, wie es auf Türkisch heißt. Ich würde wahrscheinlich alles komplett falsch aussprechen, aber es macht ja nichts. Und ich lese mir die immer ganz bewusst durch, damit auch die Worte bei mir irgendwie ein bisschen sich im Hirn verankern, weil ich festgestellt habe, na, ein Bulgursalat mit Weinblättern. Also das ist was, das verbindet man mit türkischer Küche oder mit Mittelmeerküche, ja. Aber dass man den türkischen Begriff dafür so ein bisschen für sich auch erschließt, Das ist mir bei deinem Buch nochmal besonders aufgefallen, vielleicht, weil du es wirklich immer dazu schreibst, wie es auf Türkisch heißt, was ich ganz schön finde. Ich finde, da fehlt uns noch so ein bisschen der Zugang, dass man da eben die Wörter auch kennt. Schade eigentlich, oder?
Ja, nee, schade, total. Also ich meine, jetzt, du hast ja französische und italienische Küche angesprochen, das sind natürlich auch extrem beliebte Küchen, ne? Also das kennt man halt einfach. Und da läutet das natürlich auch total ein, dass man die Begriffe kennt. Vielleicht gibt es noch andere Küchen. Also in der indischen Küche weiß man ja auch so ein paar Begriffe, aber auch bei weitem nicht alles. Und ich glaube, so der Rest ist nicht so ganz spannend bis jetzt gewesen, dass man sich das dann irgendwie merkt.
Also, schade eigentlich.
Ja, total. Total. Genau, aber finde ich irgendwie auch immer sehr spannend, andersrum in anderen Büchern. Deswegen war mir das jetzt auch wichtig, dass man das dazu schreibt. Und manchmal hilft es ja auch beim Einkaufen der Zutaten. Wenn man
ja, das stimmt.
In den Supermarkt geht oder so, dann weiß man irgendwie, ah, das klingt irgendwie ähnlich, ah, das, ja, okay, dann weiß man ungefähr. Das finde ich irgendwie ganz praktisch.
Das stimmt. Deine Familie kommt von der Schwarzmeerküste? Das ist, ich habe nachgeschaut, nochmal so 250 Kilometer von Ankara entfernt, also ziemlich weit weg von hier.
Ja.
Und ist es so, dass in der Türkei die unterschiedlichen Regionen auch nochmal sehr unterschiedlich kochen?
Auf jeden Fall, ja. Also die Türkei ist ja relativ groß und es gibt so, man teilt das Land so ungefähr in 7 Regionen auf und es erstreckt sich ja wirklich vom Westen, wo es wirklich sehr mediterran und warm und sehr divers ist, was auch so eben Produkte angeht, über einmal komplett bis zum Osten, wo es ja eigentlich nur noch gefühlt Dürre gibt. Das stimmt natürlich nicht, aber wo halt eben nicht mehr so viel wächst in Hülle und Fülle, wie man es jetzt zum Beispiel von der Westküste kennt. Und mittendrin in Anatolien ist der Boden sehr fruchtbar, da wächst dann halt der Weizen, also der Bulgur ist ja aus Weizen. Und an der Schwarzmeerregion gibt es Berge, ganz viele, da wächst total toll Reis oder eben auch Tee, also da ist es super feucht und grün und saftig, würde man vielleicht sagen. Von dem im Süden, da ist es auch sehr wechselhaft, also es erstreckt sich, es ist einfach komplett unterschiedlich klimatisch auch und aber auch generell die Regionen sind unterschiedlich, so dass eben durch die Bedingungen oder die Voraussetzungen dieser Regionen halt unterschiedliche auch, Rezepte vorgegangen sind, plus ich gehe im Buch ja auch darauf ein, dass das eine, wenn du so willst, eine Fusionsküche ist, also sehr viele Einflüsse durch die Menschen, die halt eben früher als Nomaden einmal so von oben, da wo jetzt die Mongolei ist, so rübergewandert sind, und auf ihren Wegen sind ja ganz viele spannende, interessante andere Länder, unter anderem zum Beispiel Indien, Pakistan und so weiter, oder auch eben ne, diese Mante, also die Teigtaschen, die man kennt, die kommen ja aus China. Also das ist alles sozusagen einmal mitgebracht worden, und dementsprechend gibt es halt in unterschiedlichen Regionen auch unterschiedliche Essgewohnheiten und auch dementsprechend Rezepte.
Du schreibst es so wunderschön im Buch: die Leichtigkeit des Mittelmeers, die Herzhaftigkeit Anatoliens, die Schärfe des Orients und die Süße des Balkans. Klingt das nicht schon allein wie Poesie? Ich finde, da kriegt man schon direkt Hunger. Und da sind die ganzen historischen Einflüsse, über die du auch schreibst, noch gar nicht mit berücksichtigt.
Ja,
also du schreibst auch, was ich ganz spannend fand, dass der Topkapi-Palast einen großen Einfluss nochmal hatte, wie sich die Kulinarik in der Türkei verändert hat. Das fand ich ganz spannend, weil du ja sehr, sehr einfache Rezepte auch in dem Buch hast. Und ich sage jetzt mal, normale Menschen kochen ja auch einfache Gerichte. Und das ist ja in allen Ländern so. Ist ja auch in Deutschland, haben Menschen im 18. Jahrhundert hauptsächlich Eintöpfe gegessen, in unterschiedlichsten Variationen. Aber dass praktisch dann Palastessen eigentlich nochmal eine Vielfalt und eine Elaboriertheit in den Gerichten gebracht hat. Und ich war schon mal im Topkapi-Palast, ist schon lange her, aber es ist so wunderschön. Und allein schon, wenn man es besichtigt, erfährt man nochmal und versteht auch nochmal noch viel mehr, wie das Leben war und was ein Harem war und so. Und das hat mich sehr sehr beeindruckt zurückgelassen durchaus. Und wenn man sich dann vorstellt, dass da Hochzeiten für 4.000 Menschen gefeiert wurden, wow.
Ja, ich habe im Buch stehen ja auch diese ganzen Zahlen, wie viele Tiere, wie viele Produkte sozusagen durch so am Tag da irgendwie durchgejagt worden sind durch die Küche. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber auf jeden Fall mehrere hundert Tiere und Hähnchen und Lämpchen und so weiter, also Fleisch, gut, das ist ein anderes Thema, aber unabhängig davon auch, dass die Kilo, also die wirklich die Mengen an Lebensmitteln, die da pro Tag sozusagen verarbeitet wurden, und genau, Osmanisches Reich, ne, Palastessen, das ging halt einfach um Prunk und um, ja, um hier seht mal, was wir haben, und halt eben natürlich auch den Gedanken, alle zu verfüttern sozusagen. Und da ging es aber nicht darum, guck mal, hier habt ihr ein einfaches Gericht, sondern so, wir essen jetzt jeden Tag, als wäre jeden Tag ein Fest. Und da haben die sich auch ganz viel abgeguckt, auch von anderen Ländern. Und so entstand dann halt auch eben etwas die anspruchsvolleren Kochtechniken und Gerichte. Also das ist da so ein bisschen interessant, dass in der türkischen Küche gibt es sehr, sehr, wie du gesagt hast, sehr einfache Rezepte, die sehr schnell gemacht sind. Und dann gibt es ja so total aufwendige, also die sind gar nicht so kompliziert, aber einfach sehr aufwendige oder zeitintensive Gerichte, vor allem bei den Süßspeisen. Und diese Teige, die man dann irgendwie ausrollen muss und so weiter. Das ist alles, wie du sagst, eben Palastküche. Hat man sich gedacht, wir gönnen uns, so würde man das heute sagen, sehr plump ausgedrückt, aber ja, genau.
Ja, richtige Poser-Küche.
Ja, mit Gewürzen und den Nüssen, allen Nüssen, die man kennt, und halt Zucker, also Süßes, das war ja damals auch gar nicht so einfach zu beschaffen. Also Zucker ist ja jetzt sozusagen gar nicht selbstverständlich gewesen, und diese ganzen Süßspeisen, die waren schon auch geklotzt und nicht gekleckert, sagen wir es mal so.
Ja, wer schon mal Baklava gegessen hat, der weiß, wovon wir sprechen.
Ja. Oder diese ganzen getrockneten Früchte und so weiter. Ne? Das ist alles daher tatsächlich.
Sehr spannend. Aber das, was du in dem Buch zusammenträgst, das sind einfache Gerichte, die dich zurücktransportieren und uns direkt mitnehmen. Und für mich hat es sehr gut geklappt, an den Tisch, an den Sofra deiner Kindheit, wo du an der Schwarzmeerküste bei deiner Familie Sommer und Winter verbracht hast. Wie muss man sich das vorstellen? Also Mutter, Großmutter, Tanten, alle kochen abends. Isst man abends in der Türkei oder isst man auch mittags? Also irgendwas schon, aber kocht man mittags groß oder kocht man eher zum Abend hin?
Es kommt drauf an, wann. Also wenn, im Sommer isst man schon eher früher, aber wird dann tagsüber gekocht und abends gegessen. Also es wird schon, es ist dann schon bereit, damit man halt eben nicht mehr viel vorbereiten muss für abends. Und dann isst man eben abends, genau. Oder halt, wenn es super heiß ist, dann isst man auch gerne leichte Kost, so ein bisschen, also wir haben das so gemacht, ich weiß nicht, wie andere das waren, so ein bisschen snackmäßig, mal hier, mal da, alles, was eben schon da war und bei so super heißen Temperaturen total einfach eben geht, ne? Mit ein bisschen Brot, mit ein bisschen Messe oder einem Dip. Und im Winter ganz klassisch, dann abends und dann halt diese leckeren Eintöpfe und alles, was halt so von innen wärmt.
Ja.
Genau. Und wir haben auch, also ich habe auch in der Türkei gelebt, 3 Jahre. Da war ich aber noch sehr klein, aber habe natürlich trotzdem sehr schöne Erinnerungen dran. Und das heißt, ja, genau. Also ich habe eigentlich sehr viel Zeit in der Türkei verbracht und habe eigentlich ausschließlich gute Erinnerungen daran. Meine Oma hat da noch gelebt, die ist leider verstorben. Also die Mama von meiner Mama und meine Tante und mein Onkel sind auch noch da, ein Ehepaar. Und noch andere Familien, die man dann auch immer mal wieder sieht. Aber das ist so die Kernfamilie, war dann meine Oma, die dann für uns gekocht hat. Oder eben meine Tante, mit der wir dann auch so Mante gefaltet haben oder aufwendigere Teigspeisen zubereitet haben. Meine Oma hat das dann ausgerollt und wir haben es dann befüllt und denen die Form gegeben. Und dann haben wir es abends gegessen oder so den Tag über gegessen. Kleine Snacks.
Großartig. Meine Tochter ist ein großer Fan von türkischen Teigtäschchen. Mhm. Und bei uns in der Gegend kann man das oft essen. Also es gibt ganz viele jetzt so Fast Food. In so Food Courts gibt es immer irgendwie einen Manti-Stand. Und meine Tochter, ja, die sind gut. Also ich kann da nicht klagen. Und witzig, sie hat Manti gegessen und ich bin an den Stand nebendran und der hieß Sofra.
Na, echt?
Und habe ich gleich inspirieren lassen von dir und habe da Gözleme gegessen. Die waren so frisch. Mhm. Die hat den Teig frisch ausgerollt und hat die gefüllt und hat die direkt auf die heiße Platte geschmissen. Und sowas habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Also das wurde seinem Namen auf jeden Fall, hat es gut gepasst und hat die Erwartung nicht zu hoch gehängt. Dein Buch ist gut strukturiert, finde ich. Es gibt einen Einleitungsteil, wir haben schon drüber gesprochen, wo viel auch über deine Erinnerungen geschrieben wird, über deinen Weg hin zum Buch, auch über die Geschichte des Essens und der Einflüsse der Kulinarik und der Rezepte. Und dann kommt der Rezeptteil und der ist in verschiedene Teile gegliedert. Basics, Salate, Suppen, Messe, Snacks und Fingerfood, Hauptgerichte und Süßes. Und ich habe natürlich auch schon ein paar Sachen probiert. War es für dich schwer, die Rezepte zusammenzustellen, die in das Buch sollen? Oder bist du eigentlich so lange schwanger mit diesen Gedanken gegangen, dass da schon ein großes Notizbuch voll war und schon klar war, okay, da muss auf jeden Fall dieses Rezept und oh mein Gott, auf jeden Fall, das muss auch rein?
Ja, also ein bisschen beides. Also auf der einen Seite hatte ich natürlich schon ein Buch voller Ideen und aber es, für mich ist die Küche halt so vielseitig, es gibt so viel zu erkunden auch nach wie vor, dass es so ein bisschen war wie, oh nein, kann ich das oder soll ich das noch und oh nein, und dann will man natürlich, also wollte ich auf jeden Fall trotzdem auch die regionübergreifenden Vielseitigkeiten sozusagen auch mit reinbringen und dann habe ich angefangen, noch mehr tiefer zu recherchieren, was gibt's da noch. Und dann wurde das Buch immer dicker und dicker. Und dann habe ich ja auch total Spaß dran, selber Sachen zu kreieren mit türkischen Einflüssen. Und die wollte ich ja auch noch mit reinbringen. Und dann gibt es ja auch wirklich so ganz viele Sachen, die man auch hierzulande auch schon kennt, die aber fleischlastig sind. Die esse ich aber total gerne in meiner veganisierten Weise. Die wollte ich natürlich auch mit reinbringen. Also anders, also kurzum. Es gab schon sehr, sehr viel, aber es so zu strukturieren, wie es jetzt strukturiert ist, das hat tatsächlich nochmal eine Weile eben gedauert zu überlegen, was ist sozusagen spannend und was ist auch spannend für jetzt zum Beispiel für dich, wenn du dich gar nicht sozusagen mit dieser Küche auskennst, insofern, dass du quasi vielleicht nur Lahmacun und Kebab und so weiter kennst. Also ich setze nicht voraus, dass meine Leserschaft nur das kennt, aber ich wollte die Vielseitigkeit darstellen und da habe ich überlegt, okay, was ist sozusagen schlau, damit ich wirklich eine richtig tolle Vielseitigkeit darstelle mit einem richtig großen Mehrwert für alle, wo alle was davon haben. Also eben Leute, die vielleicht die Küche noch gar nicht kennen, zu Leuten, die die Küche vielleicht schon kennen, gleichermaßen wie Leute, die viel kochen und Leute, die vielleicht sich aber erst noch trauen, irgendwie zu kochen. Und da so ist die Mischung sozusagen entstanden. Und also ja, beides. Ich habe mein Buch ausgepackt und alles, was da steht, durchgegangen und habe es dann noch ein bisschen ergänzt mit Sachen, die ich dann auf dem Weg gefunden habe oder wo ich überlegt habe, vielleicht auch noch spannend sein könnte.
Ich finde es sehr gelungen. Wenn wir bei den Basics anfangen, also Menschen, die ein Rezept für Simit wollen, ist drin.
Ja, genau.
Ja, ich meine, ich finde, das ist, also Simit sind diese Kringel, die habe ich auch damals, das ist schon viele Jahre her, fällt mir gerade ein, dass ich in Istanbul war. Aber die gibt's ja da wirklich an jeder Ecke. Das sind ja überall diese rollenden kleinen Stände. Und ich finde, die haben sich so ins Herz geschlichen, also in mein Herz, ins Herz der Deutschen. Also wenn man einen türkischen Bäcker um die Ecke hat, dann kommt man um die Ringe nicht rum.
Da möchte ich
liebe die.
Ich unterbreche dich, aber ich möchte da einmal total ergänzen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Simit, den man in der Türkei auf der Straße sozusagen von den Simit-Verkäufern kaufen kann. Die sind halt super hart und knackig außen, aber innen einfach super schön. Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr besonderes Mundgefühl, finde ich, wenn man diese Sesampringel isst. Und das, was du beschreibst, was man hier in türkischen Supermärkten bekommt, das sind super weiche, fast so Hefeteig-ähnliche Kringel, die außen aber super weich sind und halt eben nicht mit dem Original sozusagen zu tun haben. Und deswegen war mir das sehr, sehr wichtig, dass dieses Rezept drin ist. Denn ja, das schmeckt besser.
Alles klar, kommt sofort nochmal auf die Liste. Aber ja, also der ideale Simit ist für mich auch einer, der außen knusprig ist und so diese leichte Süße hat, die ja von dem Pekmez kommt.
Traubenmelasse, ja.
Genau. Und dass dann eigentlich innen diese ganze Fluffigkeit irgendwie ist, so lecker, dass man eigentlich nichts dazu braucht. Also ich brauche eigentlich nichts dazu, wenn ich einen guten Simit habe. Aber gut, manche füllen die auch noch. Kann man machen, muss man nicht.
Ja. Ich trinke dann noch einen Chai dazu, aber so einen türkischen Tee und dann ist das wirklich schon sehr, sehr, sehr gut und sehr lecker.
Was ich auch ausprobiert habe, sind die Mini-Pide und ich muss dir ein hohes Lied singen. Die Mini-Pide, die sind also mein absoluter Favorit. Ich habe Teile davon eingefroren, die werden immer wieder aufgetaut. Irgendwie, wenn wir jetzt Grillabend haben oder so, komm, hol doch noch zwei Pide aus dem Kühlschrank, aus dem Eisfach. Die sind großartig. Und die sind so gut gelungen und die sehen auch so geil aus. Ich bin super, super begeistert.
Schön. Sowas macht mich sehr glücklich. Also wirklich. Ich lese ja auch kurzer Einschub, manchmal nicht jeden Tag, aber so zwischendurch gucke ich mal, ob es so Rezensionen gibt. Oder auch bei Instagram taggen mich Leute inzwischen, wenn sie Rezepte kochen. Und es macht mein Herz so auf. Es freut mich so sehr. Und es freut mich natürlich, wenn Sachen gelingen. Das ist natürlich das Höchste für RezepteautorInnen.
Sehr schön. Und dann habe ich noch den Reis probiert. Den habe ich nämlich dazu gekocht zu, warte mal, wo habe ich denn das? Na, hier ist mein Zettelchen. Ich habe nämlich den Kichererbsen-Eintopf mit Spinat gemacht und dazu habe ich Reis und Mini-Pide gemacht. Es hat sehr gut zusammengepasst und es hat hervorragend geschmeckt. Und der Reis ist ja auch nochmal anders als koreanischer, japanischer, indischer oder profaner deutscher Langkornreis. Türkischer Reis ist nochmal anders. Mhm. Es gibt eine extra Doppelseite nur zu Reis. Wie machen türkische Hausfrauen ihren Reis oder türkische Köche ihren Reis? Wir wollen das nicht auf Hausfrauen begrenzen, sondern wenn man türkischen Reis macht, wie macht man den? Denn der ist nochmal besonders und ich habe auch den Handtuchtrick, also den Küchentuchtrick gemacht und es war großartig.
Also der Reis wird angebraten, also der wird angeröstet. Das ist auf jeden Fall schon mal das Erste. Der wird nicht einfach gekocht in dem Wasser, Er wird angebraten. Oft kommt dann noch Nudelreis dazu, einfach um dem noch mehr Geschmack zu verleihen. Das machen nicht alle, muss man auch nicht immer machen, aber ich persönlich mag das gerne. Klassisch nehmen manche halt auch zum Beispiel Butter, wobei Butter auch schon lange nicht mehr verwendet wird, auch in der Türkei, weil es sau teuer ist. Aber theoretisch wird auch Butter verwendet, um da noch mehr Geschmack reinzubringen. Aber das braucht man gar nicht. Auch ein gutes Olivenöl oder auch ein pflanzliches Öl, so ein Sonnenblumenöl oder sowas, reicht auch einfach. Ne? Fett verstärkt ja den Geschmack, wie wir wissen. Und das wird dann angebraten. Und dann kommt erst sozusagen das Wasser rein. Also es wird dann das Wasser angegossen und dann wird es nicht mehr gerührt. Und das hat den Grund, dass Reis natürlich ja viel Stärke besitzt, und wenn man ständig dran rumrühren würde, würde sich die Stärke lösen vom Korn und dann würde es ganz matschig werden, und der Anspruch ist, dass es ein ganz fluffiger, leckerer Reis ist, und dann lässt man, macht man genauso viel Reis rein, wie der Reis braucht, um auf perfekte gar zu werden, und dann legt man meistens noch was drauf, was dann dieses restliche Kondenswasser, was sich im Topf sammelt, aufsammelt, damit nicht zurück in den Reis fällt. Und dann am Ende hat man dann, wenn das Wasser aufgesogen ist und der Reis dann die perfekte Gare hat, genau, kann man das dann essen. Und so wird er zubereitet. Ich glaube, das ist nicht nur türkisch, das ist, glaube ich, auch in anderen Ländern um und herum Türkei wird das auch so zubereitet, aber es geht einfach darum, mehr Geschmack reinzubringen in den Reis.
Ich bin jetzt ganz geplättet, weil jetzt klingt es voll kompliziert, aber ich habe das nach Rezept gemacht, Leute, und dann ist es ganz einfach. Wirklich. Also es ist perfekt gelungen. Ich habe auch teilweise nach Gefühl, ich glaube, das Wasser habe ich nicht abgemessen, mit Zweifel. Aber so nach Gefühl ungefähr, dass so viel ist. Und es hat wunderbar funktioniert. Und weißt du, das hat mich erinnert, für uns, bei uns gab es im Ort zwei türkische Restaurants in meiner Kindheit. Und das war immer was ganz, ganz Besonderes, wenn man dahin ist zum Essen. Und der Reis hat immer ganz besonders geschmeckt. Mhm. Allein von dem Reis hätte ich mich schon ernähren können, weil der so köstlich war, eben durch ein bisschen Fett und durch die besondere Art, wie er gemacht wird. Und das war für mich sogar ein kleiner Flashback in meine Kindheit und zu besonderen Momenten. Also es war was ganz, ganz Besonderes, wenn man in das türkische Restaurant zum Essen gegangen ist. Insofern Reis, Leute, Doppelseite, köstlich, allein das schon. Und dann gibt's natürlich eine Vielzahl von Salaten, von Dips, von Suppen, von Hauptgerichten. Aber wenn ich jetzt durchblätter, kriege ich schon direkt wieder Hunger, und ich habe wirklich, wirklich sehr viele Zettelchen drin. Natürlich gibt es in einem pflanzlichen türkischen Buch auch ein Rezept für Bulgur-Frikadellen, hast du sie genannt, Chik-Köfte. Die schauen auch toll aus auf dem Bild allein. Hast du alle Texte und auch die Bilder selbst verfasst gemacht?
Mhm. Ja, also alles aus von mir und mit der wunderbaren Unterstützung durchs Vektorieren. Ich habe da genau und natürlich auch im Verlag nochmal ganz viel Unterstützung. Jetzt nicht inhaltlich, sondern einfach hier passt dich da kürzer oder vielleicht ist das gar nicht, ist das noch ein bisschen spannender oder also ein bisschen ausgearbeitet mit Hilfe, aber alles sozusagen aus meiner Hand, genau. Und die Fotos auch alle. Die Gestaltung hat der Verlag übernommen und auch das Cover. Also gestalterisch bin ich sozusagen gar nicht mit drin involviert, außer dass ich natürlich, dass wir gemeinsam die Entscheidung getroffen haben, aber genau. Aber der ganze Inhalt ist von mir.
Großartig. Aber ich meine, das ist ja eigentlich, ist ja das auch, woher du kommst, aus der Fotografie. Ich möchte dazu erwähnen, du bist studierte Fotografin, keine Hobbyfotografin, sondern du hast es auch wirklich sozusagen von der Pike auf gelernt, und dann ist dein großes Interesse für Essen und auch aus der Notwendigkeit heraus, dieses wunderbare Essen deiner Kindheit und Jugend auch in deine eigene Wohnung zu bringen. Daraus ist ja dann deine Koch- und Essensleidenschaft entstanden. Wir haben schon in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen, aber auch hier im Buch erzählst du nochmal davon. Und dann wird es auch nochmal deutlich, sehr deutlich, welches Grundbedürfnis es für dich war, statt Nudeln mit Pesto irgendwann wieder, also bei uns zu Hause hier würde man sagen, was Gescheites zu essen. Und dann gehört natürlich dazu, auch wiederum Leute an den Tisch zu bringen.
Ja, das stimmt. Ja, das haben wir damals. Ich habe ja studiert in Hamburg und ich war in der WG und ich hatte Glück, dass meine Freundin aus Schultagen auch in Hamburg lebte und wir hatten gemeinsame WG. Grüße an Lena übrigens an dieser Stelle. Und dann haben wir halt wirklich unsere kleinen Zimmer umfunktioniert und haben aus Tapeziertischen so lange Tafeln gebaut. Und irgendwie man saß auch nicht immer nur auf Stühlen. Also man hat so ein bisschen alles zusammengekramt, was man halt hatte. Oder haben unsere NachbarInnen gefragt, ob die uns halt irgendwie auch aushelfen. Und dann haben wir teilweise so für 16 bis 20 Leute gekocht. Ja, war chaotisch, aber war halt lecker. Und es war sicherlich auch, es war eigentlich am Ende lecker, egal was es gab. Ja, so, die Dringlichkeit war auf jeden Fall da. Das ist aber tatsächlich, weil meine Mama wirklich eine sehr, sehr gute Köchin ist und ich das nicht anders kenne. Und es macht, weil da sieht man einfach, wie wichtig das ist, was man von seinem Kindheitszuhause so alles mit auf den Weg bekommt. Das macht schon einen Unterschied. Ja.
Wer Döner gerne in diesem Kochbuch hätte, wird nicht enttäuscht, finde ich. Denn du hast ein Rezept für pflanzliche Döner-Tacos und die schauen auf dem Bild schon so lecker aus, dass niemand traurig sein muss, dass nichts mit Fleisch drin ist. Auf jeden Fall. Und es gibt auch noch ganz viele Sachen mit Hülsenfrüchten natürlich, mit Auberginen. Danke dafür, ich liebe Auberginen. Ja. Also mein Auberginenherz schlägt sehr, sehr stark in diesem Buch. Und hinten drin sind nochmal ganz fantastische Süßspeisen auch. Nicht zu vergessen, es gibt auch Getränkerezepte. Mhm. Die Zutaten für Ayran stehen bereit. Heute ist der perfekte Tag. Während wir aufnehmen, wird es sehr, sehr heiß. Ja. Und auch bei den Süßspeisen merkt man so ein bisschen, wie du die klassischen Sachen mit deinen eigenen Ideen sozusagen vermixt hast. Es gibt ein klassisches Rezept für Milchreis. Ich glaube, du hast ein bisschen Zimt dazu, was nicht die ursprüngliche, oder? Weil ist immer Zimt drin oder ist es deine Note?
Nee, es ist meine Note. Milchreis ist ganz, ganz klassisch. Da ist dann, also es wird dann, wenn überhaupt, on top sozusagen gestreut. Aber und auch die Zitronenscheste und der Zitronensaft ist sozusagen meine Note. Ich möchte in dem Fall aber einmal ganz kurz erwähnen, ich habe mir fällt gerade so eine Rezension ein, die kritisiert hat, dass manches dann doch auch weniger ist, als ich sozusagen angebe. Und in dem Fall ist jetzt bei dem Milchreis halt, der kocht einfach sehr, sehr lange. Also aber mir war es bei dem Milchreis einfach sehr, sehr wichtig, dass der ganz, ganz authentisch und klassisch zubereitet wird, wie Milchreis in der Türkei halt eben zubereitet wird. Und das ist, damit der halt so schön cremig wird. Also Reis hat ja von Haus aus Stärke und damit der so schön cremig wird, muss man ja die Stärke aus dem Reis halt so ein bisschen rauskitzeln. Und das macht man, indem es halt einfach lange, ganz lange komplett alleine vor sich so hinköchelt. Und das dauert dann auch einfach gerne mal dann insgesamt 2-3 Stunden. Also es ist lange für einen Milchreis. Man könnte ja auch einfach Stärke oder sowas reinmachen und dann geht's schneller. Aber deswegen mag ich dieses Rezept so gerne, weil es ist ein ganz klassischer Milchreis ist, wie ich den halt auch kenne und auch in der Türkei immer esse. Und genau, der Rest ist eben, wie du gesagt hast, meine Interpretation, ein bisschen Frische, ein bisschen noch Geschmack.
Es gibt eine Eiscreme, es gibt ein Baklava Semifredo. Oh, das Bild sieht so lecker aus. Und ich habe ja, wie gesagt, einen Kuchen gerade noch im Kühlschrank. Auf den freue ich mich. Einen Cheesecake. Das hat super geklappt. Ich dachte immer so, oh Gott, die Würfel werden nicht, das wird nicht fest. Also es war ganz lange, war das noch warm und es war noch ganz wabbelig. Und ich so, das werden auf jeden Fall gar nicht so Gelee-artige Würfelchen. Aber dann hat es super funktioniert. Die Reststücke außenrum, die hat meine Tochter wegschnabuliert. Hervorragend. Es gibt Reste, sehr gut.
Sehr gut.
Ich freue mich sehr auf den Cheesecake. Der wird uns nachher schön kühlen, wenn es so heiß ist. Was würdest du sagen, wo du es schon angesprochen hast? Gibt es noch andere Gerichte, wo du sagst, das ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, das ist vielleicht ein bisschen komplizierter oder schwieriger? Also, ich habe Brot gebacken, Leute, es war einfach und wer mir länger zuhört, weiß, Brot ist mal so bei mir.
Also ich glaube, es ist schwierig, dass so ein bisschen, wenn ich davon rede, dass die Sachen nicht aufwendig sind, dann meine ich in erster Linie, dass es nicht so viel, also es sind halt nicht irgendwie Zutatenlisten von 30 Rezepten, Lebensmitteln und hier dieses und jenes und so. Es sind, und es gibt bestimmte Gerichte, wo es dann, wo man so einen Umweg gehen muss, weil man es vielleicht vorher nochmal anbraten muss oder weil es vorher nochmal irgendwie eine andere Spezialbehandlung braucht oder so. Also mit Spezialbehandlung nicht im Sinne von nichts Greifbares oder so, sondern halt einfach, wo man so einen Schritt mehr machen muss. Aber also die Sachen sind, glaube ich, relativ zeitintensiv manchmal. Vor allen Dingen jetzt zum Beispiel bei so einer Nachspeise, ne, wenn man vorher halt einen Baklava zubereiten muss, der muss ja dann auskühlen und dann es dann zu schichten und dann in den Tiefkühler zu geben, das erfordert einfach relativ viel Zeit. Aber die Schritte an sich, also das Zubereiten an sich, ist in meiner Wahrnehmung immer sehr leicht. Aber ich mache das ja auch schon ein paar Jahre und ich kenne das ja auch in- und auswendig, und das mögen dann vielleicht andere eben nicht als so leicht empfinden, aber generell ist die türkische Küche, eben weil sie ja von sehr vielen Menschen, die zu Hause kochen, gekocht wird, sehr praktisch und sehr leicht zugänglich und sehr einfach. Also so würde ich es jetzt einfach, glaube ich, beschreiben. Also Menschen wollen zu Hause eben nicht stundenlang am Herd stehen und machen tolle, sehr leckere, sehr geschmacksintensive Gerichte mit wenig Aufwand. Und das habe ich versucht, in dem Buch so zu widerzuspiegeln. Und dann gibt es aber natürlich eben einen Bödeck, das ist dann zeitintensiv. Da muss man den Teig sehr, sehr lange ausrollen. Aber die Füllung zuzubereiten ist einfach und den Teig an sich zuzubereiten ist sehr einfach. Muss man dann für sich abwägen, ob das für einen schwierig oder aufwendig ist oder ob man dann eben Lust hat, sich vielleicht den hinzugeben und dann 2 Stunden lang den Teig auszurollen. Das muss man dann halt so ein bisschen abwägen, glaube ich.
Ja, das stimmt. Aber ich denke, eine Mischung macht es ja auch. Also ich meine, jeder sucht ja auch mal die Herausforderung und dann hängt es auch an der eigenen Hartnäckigkeit, ob man das eine Ding nochmal wegschmeißt und nochmal von vorne anfängt. Ich zum Beispiel bin so jemand, ich schmeiß dann weg und fange von vorne an. Es gibt auch Leute, die sind dann ein bisschen frustriert, aber das muss jeder auch für sich selber wissen. Was würdest du sagen, was ist ein Gericht, wenn man dein Buch hat? Also wenn man dieses Buch hat, dann muss man auf jeden Fall was daraus kochen? Ich notiere, Moment, ich hole mir sofort einen Stift.
Boah, das ist die schwierigste Frage überhaupt. Also ich meine, ich habe mir ja Gedanken gemacht und die Gerichte sind ja alle, also ich persönlich mag einfach zum Beispiel diesen Salat mit dem Perlkuskus, was ja, das sind ja eigentlich Nudeln, wenn man ehrlich sind, ne? Diese kleinen, kennst du, Perlkuskus sagt dir ja was, ne? Das sind ja diese kleinen Mini-Kügelchen Nudeln, und da sind dicke Bohnen drin und Orange drin und sehr, sehr viel Basilikum und Minze, das mag ich sehr, sehr gerne, auch jetzt gerade im Sommer. Ich finde, das sollte man auf jeden Fall machen. Sehr toll finde ich die Kumpir, also die an Kumpir nur angelehnt sind. Das sind Ofenkartoffeln, wenn du so willst, die Toppings haben, unter anderem ein Bulgursalat und eine Knoblauchmayonnaise und so weiter. Das mag ich sehr gerne. Und das ist übrigens, muss ich einmal ausholen, also ein Beispiel für ein Rezept, das manche vielleicht als sehr aufwendig ansehen würden, aber weil sie sehr viele Komponenten hat. Aber an sich sind die Sachen super schnell, also super einfach gemacht. Also ne, die Kartoffeln kommen einfach in den Ofen und dann schnibbelst du eben ganz wenig Gemüse und vermischst es mit dem Bulgur. Dann hast du dieses eine Topping. Und ein Mayo kannst du machen, indem du den Knoblauch auch direkt mit den Kartoffeln in den Ofen machst. Das quasi kocht sich auch von selber und vermischt es. Also das nur, weil wir es jetzt eben vorhin hatten. Das sind sehr viele kleine Komponenten, aber sehr, sehr lecker. Das würde ich empfehlen. Und die ganzen Mezze, also die ganzen Mezze mit den Joghurt oder eben Joghurt-Alternativen. Sehr, sehr lecker. Und alles mit Auberginen, was da drin ist. Ja, ich weiß nicht, ich könnte das ewig aufzählen. Also, ach so, und was ich tatsächlich sehr, sehr gerne esse, sind die Teeköpfe, weil du es ja auch vorhin erwähnt hast. Und das zum Beispiel, und was ich persönlich auch gerne mag, Das sind die Simit Focaccia mit den, also was ich dann auch Sandwich esse, das mag ich sehr gerne. Machen wir hier öfter, auch mit anderen, also mit anderen Sachen, die wir reinmachen. Genau, also hast du denn irgendetwas, was du unbedingt noch kochen möchtest, was du toll findest?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier noch einige Zettelchen drin, weil ich das, ich habe die Zutaten schon eingekauft. Das hat meine Tochter sich gewünscht, die knusprigen Maisfritter.
Ja,
das möchte sie unbedingt.
Ja, die sind auch sehr lecker. Ja.
Und was habe ich hier noch? Die Manti. Mhm. Da muss ich aber zu meinem asiatischen Händler. Da hast du ja so ein Quick and Dirty Rezept für, man muss keinen Teig machen. Mhm. Allerdings hier, da wo ich wohne, kann ich leider keine Wantanblätter kaufen. Deshalb muss ich da erst, muss ich auf die Suche gehen, wo ich Wantanblätter finde. Und weil ich davon schon so oft gelesen habe, gefüllte Zwiebeln. Mhm. Da bin ich jetzt schon ein paar Mal drüber gestolpert und habe die immer wieder irgendwie gesehen, jetzt auch im Instagram. Mhm.
Und, Instagram.
Im Instagram habe ich das gesehen. Mhm. Und da ist hier ein Rezept drin und dann dachte ich so, ey komm, das muss ich jetzt mal probieren. Das klingt eigentlich einfach, aber so pfiffig, dass man Zwiebelhüllen praktisch füllt. Und Berberitzen sind auch noch drin. Also du hast da viele Knöpfe bei mir gedrückt. Und was habe ich hier noch? Ja klar, Baklava Semifredo. Das möchte ich eigentlich auch noch probieren. Und hier hatte ich noch, Moment, gebratener Mangold-Eintopf mit Tahin-Joghurt. Ja. Ich hatte gerade eine angebratene Aubergine mit Joghurt und Tahin-Phase, mehrere Abende. Der Mann war verreist, den kann ich mit sowas nicht locken. Und dann habe ich den Kindern halt ihr Zeug gemacht, was die da so essen wollen. Und dann habe ich mir ganz in Ruhe einfach von der Aubergine 2 Scheiben oder 3 Scheiben abgeschnitten und dann mein Zeug gebastelt. Und das war köstlich. Und dann dachte ich, oh, das klingt nach etwas, was ich sehr gerne essen möchte. Ich habe, wie gesagt, die Pide, die Mini-Pide schon gemacht und die werden auch wiederholt werden, weil die kann man den ganzen Sommer wirklich super im Gefrierschrank für jeden Grillabend eigentlich bereithalten. Oder als großes Sandwich, also wenn man auf Reisen geht, kann man so eine Mini-Pide auch super füllen und lässt sich super auftauen. Und den Kichererbseneintopf mit Spinat, dazu gab's Reis, ach so, ja, und weiße Bohnensalat muss auf jeden Fall noch gemacht werden. Und der Cheesecake mit Sauerkirschsaft-Gelee, der ist im Eisschrank, weil das sieht so witzig aus. Also es ist ein klassischer Cheesecake-Boden mit Kekskrümeln sozusagen, aber in Schoko. Und dann kommt oben drauf der Cheesecake. Dann sind da so Sauerkirsch-Gelee-Würfel. Und das sieht so witzig aus. Den musste ich auf jeden Fall machen. Also es sieht allein schon so schön aus. Und dann habe ich mich überwunden, habe gesagt, das mache ich jetzt. Da habe ich Bock drauf. Ich will, dass das auf meinem Teller liegt.
Da hast du auch richten, wie du das dann fandest. Also mal diese Gelee-Konsistenz muss man ja auch mögen, ne? Also ja. Diese Götterspeise oder sowas ist ja auch nicht für jeden. Aber wenn man das gut abkommt, dann will ich erzählen auf jeden Fall, wie es war.
Sehr gerne. Und wer das blöd findet, also ich meine, das kann man auch abwandeln. Man könnte zum Beispiel auch den Cheesecake machen und es einfach als Guss oben drauf machen. Also das wäre ja klassischer.
Ja, oder komplett rauslassen, wenn man dieses Gelee nicht haben wollte, könnte man. Aber das ist sowieso in dem Buch so, ne? Also ganz viele Rezepte haben ja eben so viele Komponenten. Also jetzt zum Beispiel diese Kumpir, von denen ich gerade gesprochen habe, die haben ja ein Bulgursalat-Topping. Man könnte, wenn man zum Beispiel wollte, auch nur diesen Bulgursalat machen als neben was anderem oder so, oder auch als Messe, indem man es zum Beispiel verdoppelt oder verdreifacht die Menge, oder man könnte zum Beispiel, ich habe ja auch jetzt von diesem Zimit Focaccia gesprochen, die Focaccia, die an ein Zimit angelehnt ist, zum Beispiel auch ohne, also nur die Focaccia machen, ohne daraus diese Sandwiches aus dem Buch zu machen, zum Beispiel. Also das kann man sich im Buch so ein bisschen rauspicken, wie man möchte.
Und ich musste auf jeden Fall nur eine Zutat kaufen. Poule Biber hatte ich nicht zu Hause. Ja. Ansonsten hatte ich schon alles zu Hause, ja. Was sagt das über mich?
Ja, dass du viel kochst und gerne kochst und viel ausprobierst.
Genau, dass ich richtig viel in meinen Schränken rumstehen habe und mich freue, wenn das wieder zum Einsatz kommt.
Ja.
Und was vor allem ich schön finde, ist, hinten sind auch noch Menüvorschläge natürlich drin. Also wer jetzt sagt, wow, das klingt nach ganz vielen Sachen, die man auch gut kombinieren kann. Ja, das ist richtig. Und das sollte man auch. Ich finde, das ganze Buch lädt dazu ein, dass man eigentlich durchblättert und sagt, Mensch, da könnte ich doch, man könnte so eine Suppe und dann macht man so einen Focaccia dazu oder man macht Minipide und macht so einen Eintopf dazu oder man macht Kumpir und macht da noch so einen Dip dazu. Es ist genau so, wie es euch jetzt gerade zu Hause beim Hören vorkommt. Genau so ist dieses Buch. Und ich finde, es ist ein ganz fantastisches Sommerbuch. Ich finde, man schmeckt schon das reife Gemüse. Apropos Gemüse, hast du das Gefühl, dass das Gemüse in der Türkei anders schmeckt als hier? Das war so meine einzige Sorge, dass ich dachte, boah, diese wunderschönen Bilder von den Märkten. Und wenn man im Urlaub ist, schmeckt das Gemüse ja irgendwie auch schon immer viel geiler.
Das ist so, inzwischen nicht mehr so wie früher. Also auch in der Türkei hat sich natürlich Gemüse verändert. Es ist einfach so, wenn man an eine Tomate, also wenn ich daran denke, dass eine Tomate, also hier, als ich klein war, hat die auch anders geschmeckt als die, die ich jetzt. Es ist einfach so, das hat sich verändert. Aber man kann in der Türkei, gibt es zahlreiche Märkte, wie du eben auch schon angesprochen hast, wo ganz viele Menschen ihre tagesfrische Ernte von ihren kleinen Vorgärten halt verkaufen. Das ist dann irgendwie so zweimal in der Woche gibt's diesen Markt. Also es ist dann nicht dieser klassische Markt, sondern das nennt sich dann anders und das ist dann und das schmeckt dann tatsächlich anders. Das schmeckt dann auch schon besser. Also kann ich nicht leugnen. Aber ich habe ja alles, was ich in dem Buch habe, ja auch mit Zutaten aus Deutschland gemacht. Also ich habe ja jetzt nichts importiert oder so. Also es funktioniert trotzdem gut, es schmeckt trotzdem alles gut. Vielleicht, wenn generell gilt ja die Empfehlung von meiner Seite aus Sachen, wenn man die Möglichkeiten halt hat, frisch vom Markt zu kaufen, saisonal einzukaufen und regional. Und dann hat man eigentlich in Deutschland auch sehr leckeres Gemüse, finde ich. Also jetzt gerade was mal so Tomaten oder Auberginen angeht oder Mangold. Also jetzt alles fängt ja jetzt gerade an. Da haben wir ja Glück. Das freut mich jetzt auch schon. Und eben ein paar Sachen, die man aus der Türkei halt eben kommt, ne, diese Spitzpaprika zum Beispiel, die werden hier halt einfach nicht angebaut. Dann kauft man sie, wenn sie ihre Saison haben und dann schmeckt das auch sehr, sehr gut trotzdem.
Das stimmt. Außerdem, das ist wieder der Vorteil, dass man, wenn man so ein bisschen ländlicher wohnt wie ich, man hat hier zweimal in der Woche Markt und da kommt der Gärtner, also der wirklich auch vor den Toren des Ortes seine Felder hat. Und da kann man auch, da kann ich wirklich super frisch Gemüse kaufen, was ich sehr schätze und liebe und was dann, ja, das doch wieder ganz gut macht, hier zu sein.
Ja, wir waren gestern auch auf einem Hof, da gab es dann auch schon Auberginen, was mich sehr überrascht hat. Habe ich direkt zwei mitgenommen und dann werde ich auch was Leckeres raus. Und das wird bestimmt auch besser schmecken als diese Gewächshaus-Auberginen, die man ja schon jetzt lange bekommt, sozusagen. Mal gucken, bin gespannt. Freue mich schon.
Gelda, was sind deine nächsten Projekte? Bist du auf dem Sprung? Hast du schon wieder was in der Schublade liegen?
Nö, aktuell nicht. Aber ich habe ja auch ein kleines Kind sozusagen. Also ich bin ja jetzt aktuell in Elternzeit und genieße so ein bisschen die Zeit mit meinem Kind aktuell. Es wächst und gedeiht und da bin ich jetzt ein bisschen entspannt und habe dieses Jahr so ein bisschen mir freigehalten, um eben ganz viel Zeit mit meinem Kind verbringen zu können. Und dann werden wir mal sehen. Aber aktuell ist alles entspannt. Ein paar kleine Projekte natürlich, ne, an so Anfragen habe ich. Also irgendwo muss man ja schon auch Geld verdienen, aber es gibt jetzt sozusagen nichts, wo man jetzt von einem klassischen Herzensprojekt oder sowas sprechen würde, wie es jetzt dieses Buch ist. Aber genau, freue ich mich auf den Sommer und werde ein bisschen die Zeit genießen. Schauen wir mal, was der Herbst dann mit.
Dann danke ich dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen über dein Buch Baby Sofra, wo du du warst ja praktisch doppelt schwanger. Du warst ja tatsächlich körperlich schwanger und schwanger mit einem Buch. Insofern eine doppelte Geburt, dieses Buch.
Das stimmt.
Kannst du noch einmal Lahmacun? Wie spricht man das richtig aus?
Lahmacun.
Lahmacun.
Und es ist keine türkische Pizza. Es ist wirklich ein sehr großes Bedürfnis, das einmal gerade zu stellen, weil es tatsächlich ja vielerorts übersetzt wird mit einer türkischen Pizza. Man sagt ja auch nicht andersrum zu einer Pizza italienischer Lahmacun, sagt man ja auch nicht.
Mhm. Also Lahmacun. Also es ist ein weiches J und ein H statt im H. Also man spricht das H ein bisschen.
Lach. Also genau, als wäre da so ein CH, also wie beim Lachen sozusagen, ein Lahmacun.
Lahmacun. Also wer das nächste Mal sich einen Snack besorgt bei seinem freundlichen Dönerhändler, kann es jetzt richtig aussprechen.
Ja, ein Lahmacun.
Ein Lahmacun. Ich mache mich ja immer schon, also meine Kinder rollen immer die Augen, wenn ich bei Ikea bin und Schöttbüller bestelle. Aber mir ist es immer wichtig, ich finde, das gehört dazu, dass man da auch Interesse hat, die Sachen richtig auszusprechen. Und deshalb danke ich dir. Jedes Mal habe ich einen kleinen Sprachkurs hier noch mit dir.
Lahmacun, ja, genau.
Und Lahmacun.
Das war sehr, sehr schön.
Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich auf meinen Cheesecake heute Nachmittag.
Ja, bitte.
Und auf meinen Ayran und werde dir berichten. Ja. Und kann ansonsten wirklich nur eine Empfehlung aussprechen für Sofra von Yelda Yilmaz. Die neue türkische Gemüseküche ist erschienen bei Dumont und hat auch dieses wunderbar gestaltete Cover. Also ich finde, es ist einfach ein wunderschönes Buch, das in keinem ambitionierten Kochbuchregal fehlen sollte.
Ja, vielen Dank.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.